So, heute haben wir wieder eine Interviewfolge hier bei uns und ich freue mich ganz besonders, den guten Timo bei mir zu haben, und zwar den Timo Eckert. Timo ist einer, dessen Podcast, nämlich den Online-Business-Podcast, ich meistens morgens beim Duschen oder beim Zähneputzen höre. Und dementsprechend freut es mich natürlich umso mehr, jetzt hier dich, Timo, bei mir im Podcast zu haben. Sascha, mit dem machst du ja den Podcast zusammen, den Online-Business-Podcast. Der ist jetzt heute hier nicht bei uns mit in der Runde, aber ja, ich denke, du wirst ihn gebührend vertreten. Herzlich willkommen, Timo. Schön, dass du da bist.
Vielen, vielen Dank. Bei mir ging auf jeden Fall das Kopfkino gerade an, als ich dich also unter der Dusche mir vorgestellt habe. Schöner Mann, schöner Mann.
Genau, und wenn dann noch so eine schöne Stimme dabei im Hintergrund läuft, ach, du kannst es dir nicht vorstellen.
Jetzt haben wir uns hier gegenseitig gebauchpinselt.
So, der Online-Business-Podcast, das war vorher der digitale Nomaden-Podcast, ne?
Genau, ja. Also digitale Nomaden sind ja, so stellt man sich so ein bisschen vor, als die Leute, die auf Bali am Strand sitzen, mit Laptop in der Hand und einen Cocktail schlürfen. Mhm. Und das war so der ursprüngliche Podcast, der auch ziemlich durch die Decke ging. Wir hatten da über 3 Millionen Downloads, hatten auch richtig geile Interviewgäste. Frank Thelen hatten wir mal zu Gast. Und also Leute aus der Startup-Szene, aber auch aus der Online-Marketing- und Business-Szene und spannende Leute. Und so hat alles angefangen und bei 333 Folgen haben wir aufgehört und den umgebrandet in den Online-Business-Podcast, wo wir jetzt das Reisen nicht mehr ganz so in den Vordergrund stellen. Also es ist immer noch so ein netter Nebeneffekt beim Online-Business, aber ja, das Business soll mehr im Vordergrund stehen.
Mhm. Liegt natürlich auch an eurer eigenen persönlichen Evolution, nehme ich mal an, ne? Ja. Sozusagen euer Nomadenleben auf Bali und so weiter ist halt mehr oder weniger wahrscheinlich vorbei, beziehungsweise weniger geworden. Mhm. Und jetzt wird's seriös.
Aber seriös sind wir, glaube ich, immer noch nicht. Ich glaube, wir sind fast so eine Art Comedy-Podcast fürs Online-Business, könnte man sagen. Also wir versuchen uns da nicht zu ernst zu nehmen und wollen auch, ich sag mal, nicht die Leute anziehen, die so einen Stock im Arsch haben, sondern schon die, die auch ein bisschen, ja, für Humor sind und auch mal beim Podcast hören, neben geilen Business-Hacks auch lachen wollen.
Ja, das kriegt ihr ja auf jeden Fall gut hin. Wenn ihr beiden da euer Zeug erzählt, dass es dann auch sozusagen regelmäßig mit lustigen Pointen versehen. Also das kann ich nur empfehlen, sich das mal anzuhören. Da muss man auf jeden Fall des Öfteren schmunzeln und lachen. Das ist immer sehr schön, euch dazu zu hören.
Ja. Wir haben tatsächlich, Sascha hat so einen Stimmverzerrer und letztens haben wir eine Entführung vorgetäuscht im Podcast. Das war auch sehr witzig. Das kann man sich jetzt schwer vorstellen und wenn ich es jetzt erkläre, ist es doof, aber muss man mal reinhören. Ich weiß gar nicht, welche Folge es war, aber sonst schreibt mir mal bei Instagram, dann schicke ich euch die Folge.
Die Frage war glaube ich, dann, was würdest du jetzt, also du willst jetzt dein Freund wurde entführt und du willst ihn befreien und du musst jetzt auf einen Schlag bis morgen 5.000 Euro besorgen oder so, ne? Welches Online-Business würdest du gründen, irgendwie sowas in die Richtung.
Genau, genau. Und da haben wir kurz, da hat er kurz den Entführer mit diesem Stimmverzerrer gespielt. Also das meinte ich zum Thema, wir nehmen uns nicht ganz so ernst, aber der Content, also wir nehmen uns selbst nicht so ernst, aber unsere Kunden und unser Content natürlich.
Natürlich. Ja, das ist ja auch genau das, ne? Wir haben gerade schon sozusagen in eurem Podcast hier auch drüber gesprochen und ein kleines Interview für euren Podcast mit mir gemacht. Und ich der ja so ursprünglich aus der Technologie-Startup-Szene kommt, für mich war diese ganze Online-Marketing-Szene, als ich da jetzt so vor 2 Jahren, als ich das ganze Talente-Thema hier gegründet habe, als ich da so reingerutscht bin in die Online-Marketing-Szene, war das noch sehr, sehr neu alles für mich und auch so dieses ganze digitale Nomadentum und so, da hatte ich überhaupt nicht wirklich was mit am Hut. Und jetzt komme ich da so in diese Online-Business, Online-Marketing, Nomaden-Szene rein und merke halt so, wow, krass. Das, was wir Techies damals alles an Produkten so gebaut haben, das nutzen die einfach nur und bauen damit wieder neue, krasse Online-Business-Modelle, wo dann eben auch solche Modelle bei rumkommen, wie sowas wie, hey, wie mache ich in einem Tag 5.000 Euro? Oder dann auch sozusagen, ne, regelmäßig ja dieses Sprechen über, ja, ich habe gelauncht und das war 5-stellig, das war 6-stellig, das war 7-stellig, so ein x-stelliger Launch, so, ne, so dieses Launch-Ding, das das gab es halt bei uns damals. Wir haben halt neue Versionen von einem Produkt rausgebracht. Aber ja, da war dann nicht wieder ein sechsstelliger Launch mit dabei. Ja. Wie bist du in diese ganze Szene damals reingerutscht? Wie kam das bei dir?
Bei mir hat es angefangen tatsächlich direkt nach dem Abi. Da hat sich nämlich meine erste große Liebe von mir getrennt. Das war 2011, also vor 9 Jahren. Und ich war erstmal am Boden zerstört und habe überlegt, ey Timo, was sollst du jetzt machen? Und ich habe gemerkt, ich brauche Abstand. Und dann habe ich mal so einen alten alten Atlas aufgeschlagen, hier diese, die man im Erdkundeunterricht damals hatte. Habe so den Staub rausgepustet und habe so geguckt, wo ist denn der weit entfernteste Ort der Welt? Und das war Neuseeland. Und dann habe ich gesagt, okay, diesen Abstand brauche ich. Bin dann dahin geflogen, habe für ein halbes Jahr dort gelebt, habe mir so einen geilen Campervan geholt, so einen Mitsubishi L300, so einen weißen, mit so Dachgepäck, wo so Surfboards drauf können, und bin dann da um die auf der Nord- und Südinsel in Neuseeland umhergereist und habe entdeckt, wie vielseitig eigentlich diese Welt ist. Einmal kulturell, die Menschen, die da sind, du bist irgendwie, damals hatte ich noch kein Smartphone tatsächlich, bin ich mit so einer Karte durch Auckland gerannt, durch die Hauptstadt von Neuseeland, und dann haben die Leute mich angequatscht, hey, where are you from, wo willst du hin, und richtig krass, und ich dachte so, hä, wollen die mich ausrauben? Ich habe das gar nicht verstanden, weil in Deutschland alle so zurückhaltend sind, und bis ich gemerkt habe, ach, die ticken hier einfach nur anders, die haben halt eine andere Kultur mitbekommen. Und ja, dann habe ich da irgendwie super viele Abenteuer erlebt, war surfen in Raglan, das ist so ein kleiner Surferort, war an so heißen Thermalquellen, bin aus einem pinken Flugzeug über Lake Taupo, also diesen großen See in der Mitte gesprungen, auf der Nordinsel, bin mit einem Helikopter auf Gletscher geflogen, hatte so ein richtig geiles Leben, und dann ist das die Zeit so schnell verflogen. Ich weiß nicht, das kennst du vielleicht auch, wenn du irgendwie eine geile Zeit hast, die geht immer irgendwie so schnell vorbei, ne? Mhm. Und dann war ich zurück in Hamburg und saß hier in der U-Bahn und hab so in diese toten U-Bahn-Zombie-Gesichter geschaut, die alle auf dem Weg zur Arbeit waren. Und dann dachte ich mir so, scheiße, das kann's doch nicht gewesen sein. Dieses eine halbe Jahr hatte ich jetzt so ein geiles Leben, und jetzt soll ich so in dieses klassische Hamsterrad, irgendwie Studium, Job bei einer großen Firma in einem Konzern, Haus, weiß nicht, 2 Kinder, Hund und irgendwie einen Carport vorm Haus stehen haben oder so. Und dann dachte ich so, nee, das kann's nicht gewesen sein. Allerdings wusste ich auch noch nicht, wie ich irgendwie dieses Leben weiterführen konnte. Ich hatte noch keinen Plan. Hab dann tatsächlich aufgrund so ein bisschen Druck von meiner Familie dann doch mit einem Studium angefangen. Ich habe Soziologie und BWL studiert und das dann auch fertig gemacht. Aber neben meinem Studium habe ich immer geschaut, was gibt's da für Möglichkeiten? Selbstständigkeit. Ich habe in einem Unternehmen gearbeitet, was so Team- und Führungskräftetrainings macht, so im Outdoor-Bereich für VW und Airbus und so weiter. Wurde dann vom Assistenztrainer irgendwann zum Trainer, habe dann die Trainings selber geleitet und dachte, ja, eigentlich kannst du das ja auch selber machen. Aber dann dachte ich so, ah, du bist aber zu jung, dich würde keiner ernst nehmen. Dann habe ich mich noch nicht selbstständig gemacht, habe dann so NLP-Seminare gemacht und eine Coaching-Ausbildung und war so ein Seminar-Junkie und habe ganz viel an Wissen aufgesogen, aber bin ich so in die Umsetzung gekommen. Und irgendwann auf einem Seminar haben Sascha und ich uns kennengelernt, und am vierten Tag gab es ein Impro-Theater so abends, so als einfach so just for fun. Und irgendwann waren Sascha und ich auf der Bühne und haben tatsächlich ein schwules Pärchen gespielt und haben uns ineinander verliebt. Das ist die Story. Und seitdem machen wir irgendwie Projekte zusammen. Wir haben erst einen YouTube-Channel gestartet, der war mega erfolglos tatsächlich. Und irgendwann dann den Digital Nomaden Podcast, wo wir halt gesagt haben, dieser Lifestyle, dass man permanent reisen kann, diese Abenteuer, die ich damals in Neuseeland hatte, dieses aus dem Flugzeug springen und Kulturen entdecken und sonst was, und parallel aber auch noch arbeiten, hat mich einfach mega inspiriert. Und dann haben wir ganz viele Leute interviewt, sind dann selbst in diesen Lifestyle eingetaucht irgendwann, haben eine Firma draus gegründet, haben dann diese besagten 6-stelligen Launches und so weiter gemacht und gemerkt, krass, was ist alles möglich? Wir haben an einem Tag mal bei einem Launch, ich weiß noch, am letzten Tag haben wir 178.000 Euro an einem Tag verdient. Und da dachte ich so, scheiße, ich bin jetzt so versaut, ich kann nie wieder ins Angestelltenverhältnis zurück, weil ich jetzt weiß, was möglich ist. Und ich komme aus einer Familie, wo Geld nicht im Überfluss da war, sondern ich komme aus so einer Familie, ich sag mal, meine Mutter hat immer so einen Nebenjob gemacht, ich habe noch 3 Schwestern, deswegen war ich viel zu Hause. Mein Vater hat immer so schlecht bezahlte Jobs gemacht. Und dann aber irgendwann dieses Mindset zu haben, krass, alles ist möglich. Alles ist möglich, auch wenn du es dir jetzt noch nicht vorstellen kannst. Und ja, und das hat bei mir viel verändert. Und so hat das Ganze angefangen. Also eigentlich mit der Trennung, die erstmal negativ war, und dann der Reise nach Neuseeland. Ja.
Wenn du jetzt sagst, damn, du bist ja jetzt versaut und du kannst ja nie wieder in eine Festanstellung zurück, wo du, weiß ich nicht, deine 50, 60, 70, 80k vielleicht im Jahr verdienst, wenn du hier auch mit einem Launch irgendwie an einem Tag 180k verdienen kannst. Speist sich daraus auch ein bisschen deine Mission heute, dass du anderen Menschen zumindest mal davon erzählen möchtest, dass sowas halt auch eine Alternative ist, wenn nicht sogar vielleicht auch so ein bisschen Menschen vielleicht retten möchtest aus dem angestellten Hamsterrad?
Ja, also wenn ich mal Bahn fahre, was momentan nicht so oft vorkommt, ich fahre meistens Fahrrad tatsächlich in Hamburg. Ich habe auch selbst, Sascha und ich, wir sind jetzt nicht die uns vor irgendwie teure Karren stellen oder so. Ich habe nicht mal ein Auto. Ich fahre hier Share Now und so, da wo du tatsächlich damals ja auch mal gearbeitet hast. Ich nutze diese ganze Dienstleistung. Und wenn ich aber mal Bahn fahre oder Bus oder so und in diese Zombie-U-Bahn-Gesichter schaue, dann denke ich mir so, ja, irgendwer muss denen das doch mal sagen. Und in der Schule lernen wir ja nicht, dass es auch andere Modelle gibt als das klassische 9-to-5. Mir wurde gesagt, Selbstständigkeit ist böse und riskant und gefährlich und du musst irgendwie einen sicheren Job beim Angestellten, also als Angestellter haben in einer großen Firma. Aber wenn man jetzt mal sieht, gerade was jetzt in der Krise passiert, nehmen wir mal die Lufthansa oder so, auch ein großes Unternehmen, musste jetzt gerettet werden. Andere Unternehmen bauen gerade Stellen ab wie sonst was. Und es gibt so ein Zitat von Randy Gage, heißt er, der sagt, safe is the new risky. Also die scheinbare Sicherheit von damals, das Angestelltenverhältnis, ist das neue Risiko. Und ich glaube, die einzige Sicherheit, also erstmal Sicherheit gibt's nicht, aber die einzige Sicherheit ist halt in deine Bildung und in dich selbst zu investieren und in dein Mindset. Weil dann ist es egal, was passiert, weil du immer flexibel reagieren kannst. Und die Zeit wird so schnelllebig und ist so fluide, dass du halt reagieren musst auf alles, was kommt. Das heißt, wir sind halt nicht mehr in einer Zeit, wo wir irgendwie 40 Jahre denselben Job machen. Also in den meisten Branchen, gerade als Wissensarbeiter. Und deswegen, ja, ich denke, es muss zumindest aufmerksam gemacht werden, dass es da noch andere Wege gibt. Und das heißt nicht, dass jeder irgendwie, dass es immer um dieses Geld verdienen und sonst was geht. Mir geht es zum Beispiel auch gar nicht so um das Thema Geld, sondern mehr um das Thema Zeit. Ich will Zeit haben, ich will selbst flexibel sein, ich will von dem Ort, wo ich bin, arbeiten und will mir nicht von anderen vorschreiben lassen, wann ich zu arbeiten habe und wann nicht. Klar, es gibt mal Termine, da committe ich mich auch drauf, aber es muss auch ein bisschen mehr Flexibilität geben, weil wir haben halt nicht mehr diesen Taylorismus von früher, wo wir am Fließband stehen müssen und da irgendwelche Sachen, also haben wir immer noch, aber die meisten nicht. Wir sind halt in der Wissensgesellschaft und gerade Wissensarbeiter brauchen auch mal Auszeiten und Kreativität und ich glaube auch Pausen gehören zur Arbeitszeit tatsächlich. Deswegen muss man auch die Verantwortung wieder mehr zu den Angestellten geben, weil dann denken die auch mehr und dann bringen die auch bessere Ergebnisse.
Mhm. Wie würdest du dir sowas wünschen als, ne, also du jetzt zum Beispiel hier Generation Y, jemand, der oder den im Prinzip der Arbeitsmarkt als Angestellter verloren hat, weil du wahrscheinlich jetzt nie mehr in deinem Leben höchstwahrscheinlich in eine Angestellten-Tätigkeit wechseln würdest, was ja eigentlich aus Unternehmenssicht verdammt schade ist, weil ja, so ein helles Köpfchen wie dich, das könnten viele Unternehmen verdammt gut gebrauchen. Was müsste passieren, um dich als Mitarbeiter gewinnen zu können für eine Firma?
Erstmal danke für das helle Köpfchen. Was müssen Sie tun? Also vor allem, was glaube ich wichtig ist, das merke ich ja jetzt selbst, wir haben ja selbst jetzt eine Angestellte und stellen jetzt auch demnächst wieder noch jemanden ein, diese örtliche Freiheit. Klar, wenn man irgendwie, also wir sind klassisch, muss niemand bei uns ins Büro, so. Also kann, aber muss nicht, so. Und dieses jetzt sind ja gerade viele im Homeoffice und wir merken, oh, das funktioniert ja auch, teilweise sogar besser, weil wir nicht abgelenkt sind in irgendwelchen Großraumbüros, wo alle um uns herum telefonieren. Also wie kann man eigentlich Arbeit irgendwie neu definieren und mehr Freiheiten zulassen? Also zum Beispiel unsere Angestellte geht auch teilweise während der Arbeitszeit ins Fitnessstudio und das darf sie auch, kann sie auch machen, weil ich ihr vertraue, dass sie trotzdem ihren Job macht und das nicht ausnutzt. Und sie hat zwar einen klassischen 40-Stunden-Vertrag, aber wenn sie um eins sagt, ey, ich brauche jetzt in der Mittagspause Sport, weil dann bin ich danach wieder fitter, dann soll sie das tun. Dann kann sie auch länger Pause machen von mir aus. Ich bezahle nicht nach also dieses Bezahlen nach Zeit ist für mich, macht das nur Sinn, wenn du eine Tätigkeit hast, wo du auch, wo die Anwesenheit erfordert. Ich sag mal, du stehst wirklich noch irgendwo am Fließband. Klar, da ist es, da musst du auf Akkord arbeiten, aber als Wissensarbeiter, da interessiert mich als Vorgesetzte eigentlich nur, hat sie ihren Job gemacht? Und das kann ich im Projektmanagementsystem nachschauen, ob sie ihren Job gemacht hat. Und wenn sie das alles schafft, dann kann sie auch meinetwegen nur eine Stunde am Tag arbeiten. Hauptsache, sie bringt den Wert für die Firma. Und ich glaube, das ist halt einmal wichtig, dass man die Leute nicht nach Zeit bezahlt, sondern nach Ergebnis. Und damit sind die Angestellten ja auch viel unternehmerisch oder denken unternehmerischer, weil sie dann halt auch vielleicht schneller arbeiten, weil sie sagen, okay, dann kann ich mir hier noch eine Pause nehmen. Mhm. Genau.
Damit ist das Thema der Freiheit und der Verantwortung, was so jemand wie du, der halt Unternehmer ist, unternehmerisch denkt, unternehmerisch tickt, was er halt einfach braucht. So, damit wäre das abgehakt. Aber was ist denn wirklich mit dem monetären Faktor? Also man würde dich jetzt ja nicht mit einem normalen Standardjahresgehalt locken können. Das heißt, würden dich solche Dinge antriggern wie, dass du halt direkt zum Beispiel an der Wertschöpfung am Erfolg beteiligt wirst, nach oben offen, Provisionen, sonst irgendwas. Was wären da so Modelle, wo du sagen würdest, ja, unter den Umständen könnte ich mir vorstellen, angenommen vollkommene Autonomie, vollkommene Freiheit, vollkommene Verantwortung, aber was passiert dann auf der monetären Seite? Womit könnte man dich da locken?
Also tatsächlich brauche ich gar nicht so viel Geld. Ich lebe immer noch von relativ wenig Geld und alles, was über ist, stecke ich halt in Investments gerade so. Aber Geld ist gar nicht mein Hauptmotivator. Wie gesagt, ich will Zeit, Spaß, Freiheit. So, das sind meine drei wichtigsten Werte und die leben wir auch bei uns in der Firma und unsere Angestellten sollen auch Spaß, Zeit und Freiheit haben. Mhm. Das ist mir viel wichtiger. Trotzdem, so eine provisionsbasierte Bezahlung macht in manchen Bereichen, denke ich, Sinn. Also immer dann, wenn jemand direkt an der Wertschöpfung beteiligt ist, kann man halt auch überlegen, ob man so auch denjenigen dann daran beteiligt. Also zum Beispiel, wir haben demnächst jemanden, der macht auch Akquise. Und jemand, der Akquise macht, der bringt ja dem Unternehmen Geld und dann kann man auch sagen, du bekommst Prozentsatz X von jedem, den du bringst, auch wieder ab. Ne? Das sind Möglichkeiten. Mhm. Ist jetzt natürlich nicht bei jedem Mitarbeiter, kann man das so einfach machen. Deswegen, ich glaube, da ist es halt einfach wichtig, mit den Mitarbeitern zu sprechen und fragen, was ist dir wichtig? Dem einen ist vielleicht Zeit wichtiger, der andere will viel verdienen und dann Wege zu finden, wie derjenige das machen kann. Wenn jemand viel verdienen will, dann muss er halt auch wahrscheinlich mehr leisten, so.
Das ist eine sehr, sehr magische Frage. Die haben wir auch damals tatsächlich des Öfteren, als wir manchmal Freelancer beschäftigt haben, die wir dann als Mitarbeiter gewinnen wollten, genau diese Frage so, ne, hey, was ist dir eigentlich wichtig? Warum bist du Freelancer? So, was sind da die Dinge, die dich antriggern? Und da kommen manchmal so Sachen, die du auch super bieten kannst, die du super auch als Unternehmen bieten kannst. Zum Beispiel so Sachen wie, wenn er dann sagt, ja, ich lieb's halt regelmäßig alle paar Wochen mal in anderen Teams, an anderen Projekten zu arbeiten, an anderen Produkten zu arbeiten. Kannst du halt sagen, ja klar, kein Problem, können wir genauso machen. Entweder du machst hier das sozusagen intern sogar bei uns regelmäßig an unterschiedlichen Produkten, Projekten, Teams arbeiten. Oder wenn wir jetzt halt noch nicht unterschiedliche Projekte, Teams, Produkte haben, können wir halt sagen, okay, dann machen wir 3-Tage-Woche und die anderen 2-Tage-Woche kannst du halt irgendwo anders arbeiten, zum Beispiel, ne? Ja. Also viele der Bedürfnisse kann man wirklich auch mit ein bisschen Kreativität auch wirklich abbilden, auch im Festangestellten-Dasein. Ja.
Derjenige, der jetzt bei uns anfängt, der hat gesagt, mir ist es wichtig, dass ich mein Kind zur Kita bringen kann und wieder abholen kann. Klar, kannst du machen.
Ja. So. Ja. Ja, cool. So, das ist jetzt hier so ein bisschen das ganze Mitarbeiter-Talente-Thema aus Sicht eines potenziellen Mitarbeiters. Nun ist es bei euch so, ihr habt euch jetzt dem Online-Business-Thema verschrieben. Nachdem das Nomadenthema dann irgendwann abgehakt war, geht es jetzt darum, Menschen dabei zu helfen, richtig gute Online-Businesses auf die Straße zu bringen. Sie dann im Optimalfall mit einem 6-stelligen Launch hinaus in die Welt zu tragen. Und ja, andere Menschen meistens, korrigiere mich da, wenn das nicht stimmt, aber meistens, wie ich sehe, Solo-Selbstständige, die vielleicht auch aus dem Angestellten-Dasein kommen oder schon ein bisschen länger selbstständig sind, mit ihrem Baby sozusagen erfolgreich zu machen, richtig?
Also es geht jetzt nicht immer um sechsstellig bei uns, sondern wie gesagt eher um die Zeit, die im Vordergrund steht. Mhm. Und Geld, mit Geld kann man sich immer ganz gut Zeit erkaufen, deswegen ist es ein guter Indikator. Aber manchmal geht es auch eher darum, wenn Leute jetzt zum Beispiel noch ganz am Anfang sind, ihnen erstmal zu zeigen, dass sie bestimmte Preise verlangen dürfen und dass sie eine Dienstleistung verkaufen dürfen, weil das fällt vielen schwer, weil sagen wir, Angestellte machen sich jetzt selbstständig, die denken ja immer, also als Angestellter denkt man ja immer so, mein Chef müsste mir eigentlich viel mehr bezahlen. Dass der Chef aber die Aufträge meistens besorgt, das haben sie nicht im Kopf. Das heißt, sie sind gute Fachkraft. Sie sind zum Beispiel, sagen wir mal, ein guter Texter. Nehmen wir mal einen Texter. Ein Texter in einem Unternehmen, der ist ein guter Texter. Jetzt sagt er, oh ja, aber ich will mich selbstständig machen, weil irgendwie fühle ich mich hier nicht mehr gut bezahlt und ich habe auch nicht die örtliche Freiheit und auch irgendwie zeitlich ist es irgendwie alles doof. Jetzt macht er sich selbstständig und merkt auf einmal, ach krass, da gehört ja noch viel mehr dazu als zu texten. 80% meiner Zeit stecke ich jetzt eigentlich in der Akquise und nur noch 20% ins Texten. Und auf einmal muss er eine neue Fähigkeit lernen, die er vorher nicht kannte, und zwar Akquise, Verkaufen, Marketing, Vertrieb. Mhm. Und das sehen viele nicht. Und die kommen dann meistens zu uns, weil sie merken, ach, ich habe da so ein bisschen Nachholbedarf. Genau. Mhm.
Ja, ihr sprecht öfters mal über so ein 5-Stufen-Modell, um ein gutes Business aufzubauen. Das finde ich ein sehr, sehr schönes, plakatives Modell. Ihr zieht das manchmal noch an so einer Story auf, die ihr als Nomaden, ich glaube, irgendwo auf Bali in so einem Hostel erlebt habt, ne?
Ja, genau.
Magst du das vielleicht mal kurz zum Besten geben? Weil das ist geiler Content, wo man sozusagen in komprimierter Form einmal ein richtig schönes Framework in den Kopf bekommt, schönes Bild in den Kopf bekommt, was ein gutes Business und auch die Vermarktung eines guten Businesses ausmacht.
Ja, also letztendlich muss man sich im Business immer 5 Fragen stellen. Erste Frage ist, woher bekomme ich meine Besucher? Zweite Frage ist, wie schaffe ich, dass meine Besucher ein Aha-Erlebnis haben, also wirklich erstmal ins Staunen kommen? Wie sorge ich dafür, dass die dritte Frage, dass sie immer wieder zurückkehren? Dass sie, vierte Frage, dass ich auch meinen Gewinn erhöhe, und 5. Frage, dass sie sogar mich noch weiterempfehlen an potenzielle Neukunden, Freunde von ihnen und so weiter. Und wir haben damals, sind wir auf Bali angekommen und wollten da arbeiten und haben einen Kumpel gefragt, Marius, wo man denn am besten hier arbeiten kann. Und er hat gesagt, hier kommt mal in Coworking Space, das ist ziemlich cool, das District. Und dann sind wir da hingegangen und wurden sofort mega nett begrüßt. Wir haben einen gratis Drink for free bekommen, aber nicht irgendeinen Drink, sondern so einen knallpinken Drink, wo noch Minze und Dragonfruit und so drin war. Und dann dachte ich schon so, also sowas gibt's in deutschen Restaurants nicht. Dann kam der Kellner, hat uns noch nett begrüßt und meinte, ah, der Besitzer, der ist auch Deutscher, hier sprecht mal mit dem. Der Besitzer, Pascal hieß er, der hat dann gleich gesagt, ey, wie lange seid denn hier? Wir so einen Monat. Ah, wollt ihr nicht hier gleich die Monatsmitgliedschaft? Das ist viel günstiger für euch. Und hat dann eine Membership mit uns abgeschlossen für einen Monat. Das heißt, wir sind jeden Monat wiedergekommen und er hat jeden Tag nicht nur an der Membership verdient, sondern auch noch an dem Kaffee, den wir getrunken haben und die Kokosnuss und. Und wenn uns Leute gefragt haben, ey, wo arbeitet ihr eigentlich hier in Canggu auf Bali? Dann haben wir immer gesagt, kommt ins District, mega geiler Coworking Space. Und die haben es zum Beispiel verstanden, wenn man nämlich die Ebenen durchgeht. Erste Frage, wie komme ich an Besucher? Die haben es geschafft, dass Marius, also unser Kumpel, der schon da war, uns also gesagt hat, kommt da hin, also eine Empfehlung. Also das war in dem Fall eine Empfehlung. Man kann natürlich aber auch Besucher über Facebook-Ads einkaufen, Instagram-Ads, Google. Man kann eine Reichweite aufbauen, Blog, Podcast, YouTube-Channel, was auch immer. Also gibt es tausende Möglichkeiten. Aber sich immer mal wieder die Frage zu stellen, wie komme ich an neue Besucher? Und da vielleicht auch mal neue Wege zu testen und auszuprobieren, die man vielleicht noch nicht ausprobiert hat. Nächster Punkt ist, wie schaffe ich ein positives Erstkundenerlebnis, also dieses Aha-Erlebnis? In dem Fall war es dieses knallpinke Wasser. Dass man mal ein Wasser irgendwo kriegt im Ausland, das ist fast normal mittlerweile, aber ein knallpinkes Wasser, wo noch Minze drin ist und Dragonfruit und so weiter, das war was Außergewöhnliches, da haben wir uns gleich gut aufgehoben gefühlt. Und ja, dritte Ebene, wie kommen wir zurück? Das haben sie gemacht, indem sie eine Membership abgeschlossen haben. Also sie haben sogar 3. und 4. Ebene in einem gemacht. Also 4. Ebene war ja, wie mache ich Gewinn? Und sie hatten unsere Kontaktdaten, unsere Mailadressen, sodass sie uns auch immer wieder per Mail kontaktieren konnten. Im Online-Business macht man das häufig entweder über so ein Freebie, ne? Also du hattest ja auch mal einen richtig geilen Freebie, so Talente-Hacks, ne? Da tragen sich Leute mit ihrer E-Mail ein und dann kannst du über die E-Mail natürlich immer wieder Content-Marketing machen und die Leute erreichen, sodass sie immer wieder auf deinen Podcast oder deine Plattform zurückkehren. Das wäre so eine Möglichkeit, um die Rückgabequote zu erhöhen. Amazon macht das auch genial, indem sie deine Daten haben und wenn du zum Beispiel, du hast ein Hörbuch von Amazon im Warenkorb und brichst ab, dann kriegst du irgendwann 2 Stunden später eine Mail, hey Timo, du wolltest dir doch das Hörbuch hören, hier, klick hier, um dir das zu sichern. Das heißt, sie verfolgen dich auch nochmal nach, Warenkorbabbrecher zurückholen oder was wir auch mal gemacht haben, Leute haben auf ein Bestellformular abgebrochen und dann haben wir die Leute gefragt, warum sie das getan haben, haben so ein paar Einwände rausbekommen und dann haben wir eine Werbung geschaltet, wo wir diese Einwände auflösen. Also wir haben gesagt, hey, viele haben gefragt, ob es eine Geld-Zurück-Garantie gibt und dann haben wir eine Ad geschaltet, ey, du warst ja hier auf der Seite und viele haben gefragt, gibt es eigentlich eine Geld-Zurück-Garantie? Ja, gibt es, deswegen klick hier nochmal und hol's dir. Das hat wieder dafür gesorgt, dass die Leute zurückkommen. Also auch da gibt es ganz viele verschiedene Hacks und letztendlich den Gewinn erhöhen. Was ich immer wieder merke, dass Menschen sich teilweise oder Unternehmer gegen Geld wehren. Sie haben so komplizierte Systeme, dass du willst auf der Seite kaufen, aber du findest den Kaufen-Button nicht. Du willst kaufen, aber du kannst nicht mit PayPal zahlen und du hast gerade deine Kreditkarte nicht dabei und deine Daten nicht. Du kannst auch nicht kaufen. Also da dem Kunden es möglich einfach zu machen, zu kaufen. Und dritte oder fünfte Ebene ist es dann, wie sorge ich dafür, dass ich auch ein Weiterempfehlungssystem habe? Das kann man machen wie gib mir, oder wenn du zufrieden bist, würdest du mir dann ein Testimonial aufnehmen und einen deiner Freunde Bescheid sagen, dass hier das Restaurant von mir cool ist oder wie auch immer. Also, oder auch Systeme, die da gut funktionieren. Amazon hat auch ja so ein Partnerprogramm und. Also gibt es viele Möglichkeiten, aber die einfachen Ebenen sind also, wie bekomme ich Besucher? Wie schaffe ich ein Aha-Erlebnis? Wie sorge ich dafür, dass die Leute immer wieder zurückkehren? Wie erhöhe ich den Gewinn? Und wie sorge ich dafür, dass ich Weiterempfehlungen bekomme? Und wenn du dir diese Fragen immer wieder stellst, dann kannst du auch gucken, auf welcher dieser Ebenen habe ich gerade Nachholbedarf? Und dann kannst du da den Fokus drauf setzen und einfach mal ein paar Experimente machen, um da wieder einen neuen Hebel anzusetzen und dann den zu wachsen zu lassen und dann wieder die nächste Ebene angehen, nachdem du das getan hast.
Ich hatte jetzt gerade hier, bevor wir gerade jetzt hier dieses Gespräch aufnehmen, hatte ich ein Gespräch mit einem Gründer, der hat ein meiner Meinung nach grandioses Online-Produkt am Start. Ganz klare Zielgruppe, ganz klares definiertes Problem, ganz klares Lösungsversprechen. Die ersten Kunden, die das Ding nutzen, finden das Produkt super. Also kommen mit super Feedback um die Ecke und sagen, hey, super cool, bringt mir voll was bei meiner Problemlösung beziehungsweise meiner Wunscherfüllung. Aber er steht jetzt gerade vor der Herausforderung, dass er ist sich über diese 5 Stufen durchaus bewusst, würde ich sagen, wenn jetzt auch nicht so glasklar benannt, aber im Prinzip so eine Art Funnel-Denke, so irgendwie müssen oben Leute rein und unten kaufen dann davon ein paar und dazwischen gibt es irgendwie so Stufen, das ist ihm schon bewusst. Er hat jetzt aktuell so, hat er erzählt, 100 bis 150 Besucher pro Tag auf der Webseite. Er kriegt aber nur jetzt aktuell so alle 2 Tage ungefähr einen Kauf und das Produkt bewegt sich dann so im Preis, ist ein B2C-Produkt, im Preis von ungefähr so 30 Euro im Monat und so Lifetime liegt so bei so ein paar Monaten. Wie würdest du jetzt da rangehen und gucken, hey, an welchen dieser Stufen würden wir vielleicht als erstes ansetzen? Wie kriegen wir raus, was jetzt die geilsten Hebel sind, um das Business jetzt zum Fliegen zu bringen?
Also erstens würde ich mich fragen, wo ist gerade das Problem, wo ist der größte Engpass und der ist jetzt nicht an Besuchern, weil Besucher hat er ja 150 pro Tag, das heißt, er hat jetzt in 2 Tagen 300 Besucher und einer kauft. Das ist eine Conversion, also so nennt man das, Conversion ist immer das, was Leute letztendlich tun, also zum Beispiel sie kaufen etwas von 0,3%, was deutlich über den Durchschnitt liegt, unter dem Durchschnitt. Das heißt, der Durchschnitt ist immer so 1-3%, wenn man kalten Traffic hat, also Leute, die einen noch nicht kennen. Das heißt, eigentlich müssten von 100 Leuten, die auf die Seite kommen, so 1-3 kaufen. Das heißt, wenn er 300 Leute hätte, müssten 3-9 Leute kaufen. Das ist so der Durchschnitt. 3-9 Leute müssen kaufen. Da das jetzt nicht der Fall ist, müsste er überlegen, wie kann er die Conversion erhöhen, also dass Leute kaufen. Was ich also jetzt machen würde, es gibt so Tools, da kannst du gucken, wie verhalten sich die Leute, bis wohin scrollen die auf der Seite, wohin klicken die, um erstmal zu analysieren, scrollen die Leute überhaupt, weil wenn die relativ schnell abspringen, weiß ich, okay, mein Nutzenversprechen oben auf der Seite ist zum Beispiel nicht gut genug. Weil man muss, also die Aufmerksamkeitsspanne im Internet ist mittlerweile so gering wie von so einem Goldfisch, ich glaube bei 6 Sekunden oder so. Das heißt, man muss relativ schnell das Nutzenversprechen haben, was innerhalb von wirklich wenigen Sekunden denjenigen dazu bewegt, dass er weiter scrollt und liest. Das heißt, dieser obere Teil, man nennt es auch above the fold, der muss erstmal richtig, richtig gut sein, damit es auch die Seite so ist, dass die Leute weiter scrollen. Weil 80% der Leute auf deiner Webseite werden wahrscheinlich nie scrollen. Die springen schon vorher ab. Das heißt, erstmal zu überlegen, wie kann ich jetzt dafür sorgen, dass die Conversion steigt. Dafür brauche ich aber Daten. Deswegen würde ich jetzt erstmal zum Beispiel das Tool Hotjar installieren, um zu gucken, bis wohin scrollen die Leute. Wenn ein Video auf der Seite ist, klicken die das überhaupt an? Die meisten schauen sich das Video nie an. Und erstmal Daten sammeln, um dann vielleicht Rückschlüsse draus zu ziehen, warum er eine unterdurchschnittliche Conversion Rate hat. Und ja, wie gesagt, normal wären so 3-9 Leute, er hat gerade nur einen. Das heißt, da ist noch Potenzial für 8 Leute mehr auf kalten Traffic, sogar für noch mehr, wenn er noch eine krassere Conversion hat. Aber das wäre einfach mal, um auf den Durchschnitt so zu kommen.
Okay. Und wie könnte man jetzt bei ihm dafür sorgen, dass dieser kalte Traffic, der da kommt, vielleicht nicht direkt kauft, sondern dass die deine zweite Stufe, nämlich ein Aha-Erlebnis erstmal haben, wenn sie da bei ihm dann gelandet sind?
Da könnte man es überlegen, also was für ein Produkt hat er zum Beispiel?
Ja, ich will es jetzt nicht sozusagen, er hat ein Endkonsumentenprodukt, ich würde sagen so im Health-Bereich.
Okay, dann würde ich mich fragen, es gibt so unterschiedliche Bewusstseinsstufen. Man kann das so sehen, jemand, der Kopfschmerzen hat, die meisten haben da schon Produktbewusstsein und denken an Aspirin. Also sie sagen, okay, ich habe Kopfschmerzen, ich hole mir die Aspirin. In diesem Health-Bereich ist es so, dass das Bewusstsein bei deinen Klienten vielleicht noch nicht auf dieser Produktebene ist, sondern sie sind noch nicht problembewusst. Das heißt, du musst erstmal jetzt ein Problembewusstsein schaffen, indem du sagst, sagen wir, er ist Coach für mehr Wasser trinken, sagen wir einfach mal als Beispiel so. Dann wäre sowas auf der Seite wie, wussten Sie eigentlich, dass viele Menschen Kopfschmerzen haben, weil sie dehydriert sind, weil sie zu wenig Wasser trinken? Und jetzt schafft er in dem Fall ein Problembewusstsein. Aha, okay. Und jetzt kommen mehrere Lösungen. Sowas wie, man kann das Problem natürlich lösen, indem man mehr trinkt, indem man Aspirin nimmt, indem man das macht und so weiter. Nachteile an Aspirin, ne, das sind irgendwie Fremdkörper, du nimmst da irgendwie, das ist nicht natürlich, sondern die beste Möglichkeit ist, dass du mehr Wasser trinkst. Und wie du das schaffst und dir Gewohnheiten aufbaust, damit du mehr Wasser trinkst, dafür habe ich jetzt meine mega geile Checkliste, wie du mehr Wasser trinken kannst. Die kannst du dir kostenlos runterladen. Jetzt lädt jemand sich diese Checkliste runter. Und da muss relativ schnell dieses Aha-Erlebnis erfolgen, dass derjenige merkt, ach krass, das ist ja gar nicht so schwer, ich kann mir das aneignen, jeden Tag mehr Wasser zu trinken. Und jetzt ist er in E-Mail-Liste und bekommt immer wieder noch mehr Tipps, wie er das schaffen kann. Und irgendwann kommt vielleicht das Produkt, das Super-Coaching, wie man mehr Wasser trinkt. Ist natürlich jetzt sehr konstruiert, das Beispiel. Aber man muss die Leute erst auf der Problemebene abholen, dann mehrere Lösungsvorschläge machen, dann sagen, warum deine Lösung am besten ist. Und dann zum Beispiel einen kleinen Quick-Win anbieten, so ein Check, irgendwie so eine Checkliste oder ein E-Book oder ein Hörbuch oder was auch immer. Und dann hast du denjenigen E-Mail-Adresse und dann kannst du dann natürlich die Rückkehrquote auch erhöhen, weil du in jeder E-Mail ja auch unten sagen kannst, ach, und übrigens, hier kannst du nochmal auf meine Seite kommen und so holst du die Leute immer wieder zurück. Das heißt, von 150 Leuten am Tag würdest du jetzt erstmal die Conversion erhöhen, weil die Leute erstmal was gratis kriegen. Leute tragen sich eher für was gratis, gratis E-Book oder so ein, als dass sie sofort was von dir kaufen. Und es gibt ja diese 7-Kontakte-Regel im Marketing. Das heißt, du musst ja auch erstmal mehrere Kontakte schaffen. Und das könnte man natürlich auch tun, neben diesen Daten, die man sammelt, um die Conversion generell zu erhöhen.
Ja, ja. Also auch hier mit einem Stück Value-Content, mit einem kostenfreien Stück Information, entweder in Text oder in Bild oder in Ton, welches wirklich schon Mehrwert, Inspiration und Wert ja, stiftet.
Und Vertrauen gleichzeitig schafft.
Vertrauen schafft, genau. Ja. Damit erstmal sozusagen die beiden Ziele erreichen, nämlich die Leute mehr für dein Thema motivieren und aufwärmen und gleichzeitig die Kontaktdaten natürlich auch behalten. Ne?
Ja.
Aktuell die ganzen Leute, die auf der Webseite landen, die sind dann halt wieder weg. Kannst du vielleicht noch versuchen, ein bisschen Retargeting zu machen, aber...
Ja, man kann sich das vorstellen wie Tindern. Weißt du, Online-Business ist wie Tindern. So. Dann gibt es so Trollos, die schreiben dann Frauen, also haben Freundinnen von mir gesagt, die schreiben denen zum Beispiel, ey, wollen wir miteinander bumsen? So, weißt du? Das ist ein Schritt zu schnell. Und wenn du halt jemanden direkt sagst, du gehst zu jemanden und sagst, hier, kauf mein Produkt, dann ist das halt ein Schritt zu schnell. Und jetzt ist es doch erstmal, man schreibt ein bisschen, man wechselt vielleicht auf WhatsApp und schickt sich Sprachnotizen, man macht ein Date aus, man trifft sich auf ein Date, geht irgendwo vielleicht was essen, trifft sich auf ein zweites Date, drittes Date. Irgendwann landet man vielleicht im Bett und irgendwann heiratet man vielleicht auch. Aber halt diese Zwischensteps, dieses Aufwärmen, das ist halt auch wichtig. Deswegen, viele machen halt den Heiratsantrag zu früh oder fragen halt zu schnell nach dem Akt, sag ich mal. Und das sind halt diejenigen, ich sag mal, auf Masse geht das natürlich, ne? Wenn du da irgendwie 1 Million Leute auf deiner Seite hast, irgendwer sagt, na, ja, können wir machen, so. Aber du bist effektiver, wenn du halt erstmal, ich sag mal, die Zwischensteps einbaust und halt die Leute aufwärmst.
Value Content first, ne? In jeglichem Lebensbereich. Value Content, serve first.
Definitiv, ne?
Ja, das merke ich ja auch bei meinem Hexletter, den ich einmal die Woche rausschicke, wo ich ja wirklich da jede Woche sitze und mir die 3 Hex rausfische, die ich halt dann in dieser Woche jetzt verschicke. Da kriege ich halt super viel Feedback, super viele Leute schreiben mir darauf zurück und sagen, hey Michael, super cool, vielen Dank, jede Woche, was du hier immer für ein Content rausballerst for free und so. Und so ein Newsletter klicke ich normalerweise immer weg und lösche sie, aber deiner ist der einzige, den ich immer aufmache jede Woche. Und sowas, das ist dann genau diese Vertrauensbildung. Ne? Und wenn ich dann alle paar Wochen mal die neue Runde von der Talentmagnetakademie anteasere, dann habe ich halt natürlich vorher schon damit ein Vertrauen einfach aufgebaut und die Leute wissen, okay, irgendwie das, was von dem da immer so kommt, das hat einigermaßen immer Hand und Fuß.
Ja, und, also du bietest Mehrwert und ab und zu machst du mal halt ein Angebot und dann ist dir meistens auch keiner böse, weil die sagen, ey, der bietet mir hier so viel Value, dass er mal irgendwie auch mal nebenbei erwähnt, dass er auch ein Produkt hat. Ja, ist doch cool, finde ich gut. Vielleicht ist es ja sogar relevant für mich gerade.
Genau. Alright. Timo, wie geht's jetzt weiter bei euch? Also ihr macht euer Mentoring ja vor allen Dingen, wo ihr genau dabei, bei all dem, was wir gerade besprochen haben, Menschen helft. Was ist eure Vision? Wo wollt ihr mal hin mit dem, was ihr da so
macht? Also erstmal wollen wir den Leuten mehr Zeit, mehr Spaß, mehr Freiheit bringen. Also das ist unsere Vision, weil das Leben ist einfach zu kurz, um das jetzt zu, ja. Also ich habe das Gefühl, manche denken, sie hätten irgendwie 9 Leben wie so eine Katze, aber wahrscheinlich, also wenn es jetzt keine Reinkarnation gibt oder man irgendwie an ein zweites Leben im Himmel glaubt oder sonst was, haben wir nur dieses eine Leben und dann lass uns das doch mal geil nutzen und das zu einem geilen Leben machen. Das ist so unsere Vision. Also wir, Online-Business für uns ein Vehikel zu einem geilen Leben. Also ein Leben, wo du Zeit für deine Familie hast, ein Leben, wo du vielleicht auch die Finanzen hast, die du brauchst. Es geht gar nicht darum, dass du Millionär wirst oder so, aber du sollst zumindest wie einer leben. So, man muss ja kein Millionär in der heutigen Zeit sein, man muss nur wie einer leben. Ich brauche keine geile Karre. Ich kann mir hier per App mir sofort eine geile Karre in ein paar Minuten holen, weil ich in der Großstadt bin, weil es hier Schernau gibt. Und dann fahre ich auch mit irgendeinem Mercedes durch die Gegend und hole mir den Instant so, aber ich besitze ihn nicht. Ich will vielleicht irgendwie an geile Orte reisen und dort Urlaub machen. Kostet eigentlich auch nicht so viel, wie viele denken. Kann ich auch machen. Also ich will Zeitmillionär sein letztendlich. Das ist eigentlich das, was ich will. Und das will ich auch so vielen Menschen wie möglich zeigen, dass das möglich ist und auch gar nicht so schwer. Klar, man muss, wenn man Dinge haben will, die andere nicht haben, dann muss man meistens auch Dinge tun, die andere nicht tun. Und viele sind nicht bereit, die Extrameile zu gehen. Aber ich glaube, wenn man die Extrameile geht, dann kann man sich halt so ein geiles Leben aufbauen. So wie du, der irgendwie im Campervan durch die Gegend reist, von da aus arbeiten kann oder jetzt in Lettland in seinem Haus sitzt. Und du entscheidest selbst, ob du hier gerade dieses Interview durchführst oder halt auch eben nicht. Also du bist halt selbstbestimmt. Und das ist so ein bisschen die Mission, die Sascha und ich haben. Und wohin die Reise genau geht, das werden wir mal sehen. Ne? Diese Zeit ist so schnelllebig und so verändert sich so schnell. Wir werden auf jeden Fall Anfang nächstes Jahr uns auch nochmal zusammensetzen und auch nochmal die Vision neu schärfen. Und bis dahin haben wir jetzt gerade ein großes Projekt, das Freiheitspaket, wo wir viele Experten zusammensammeln, so wie auch dich. Du hast ja einen Kurs zum Thema Ziele finden und erreichen. Und da kommen einfach viele Experten mit ihren Kursen in ein Produkt. Und wir machen da für eine Woche so eine Riesenparty und geben da 90% Rabatt drauf. Und man kann das ganze Produkt sogar für 1 Euro testen und da vorher raufschauen, reinschauen, um sich selbst zu überzeugen, dass es richtig geil ist. Und das ist immer eine riesengroße Party, die geht vom 12. bis zum 20. Dezember. Und ja, wer da mehr zu wissen will, einfach bei uns bei Instagram folgen, Online Business Podcast mit so einem Unterstrich zwischen den Wörtern. Und da findet ihr uns und könnt einfach mal uns da folgen. Und ja, wenn ihr eine Frage habt, auch da gerne schreiben.
Genau, Online-Business-Podcast bei Insta. Kann man sich jetzt auch schon irgendwo für das Freiheitspaket anmelden? Gibt es schon eine Domain oder so, wo man sich schon auf eine Liste setzen kann? Oder so?
Nee, ich glaube, haben wir tatsächlich noch nicht. Aber ich sag mal, wer uns bei Instagram verfolgt oder unseren Podcast hört, also auch bei Spotify einfach mal oder iTunes Online-Business-Podcast eingeben, der wird davon erfahren. Und wir werden natürlich auch dafür sorgen, dass die Rückkehrquote hoch ist. Das heißt, wenn man mal auf unserer Seite war, dann wird man wahrscheinlich auch die ein oder andere Werbung dann auf Instagram, Facebook, YouTube, überall, man wird uns überall im Internet sehen. Also da seht ihr dann mal, wie Online-Marketing funktioniert.
Ich wollte gerade sagen, und das ist ja genau das Ding. Davon kann man ja wieder was lernen.
Ja.
Also hier bei Dirk Kräuter auch für Vertriebsoffensive war ich jetzt schon 1-2 Mal. Und da gibt's dann immer super viele Menschen, die sich zwischendurch immer aufregen, wenn Kräuter dann da wieder einen Werbespot einfügt, so seinen Werbeslot, wo er dann halt auf seine Folgeseminare verweist und dann da erstmal 20 Minuten lang pitcht.
Ist doch mega geil.
Ey, ich freue mich jedes Mal so krass, wenn jetzt wieder sein Pitch kommt, weil ich mir wieder denke so, wow, okay, jetzt kannst du die nächsten 20 Minuten wieder richtig viel lernen und mitnehmen. Und ja, super viele Menschen gehen genau in dem Moment raus. Und ich denke mir so, ey Leute, jetzt zieht euch das hier bitte rein. So.
Ja, vor allem die Vertriebsoffensive, weiß nicht, kosten 100er oder so. Und ja, was ich da gelernt habe, also der haut da so geilen Content raus, ja, das hat tatsächlich am Anfang unserer Selbstständigkeit dafür gesorgt, dass wir das erste Mal dann irgendwie so einen Deal für 10.000 Euro oder so abgeschlossen haben, was für uns damals komplett außerhalb der Realität war. Ja. Und wenn er dann auch mal in den Produktpitch ist, das fair, weil du bekommst so viel für einen Mini-Preis.
Ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Gut, mein Junge. Also, super spannend, super cooler, wertvoller Content. Da ist auf jeden Fall einiges an hilfreichen, spannendem, inspirierendem Zeug dabei gewesen. Ne? Serve first, value content first, haben wir, glaube ich, genau richtig gemacht. Und dann, ja, tausend Dank dir, Timo, und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.